Herzlich willkommen zur zweiten Episode im Podcast des Landesverbandes der Volkshochschulen von NRW. Mein Name ist Michael Stein. Der Landesverband der Volkshochschulen von NRW ist in diesem Jahr 75 geworden und mit diesem Podcast wollen wir dieses Jubiläum begleiten und den Blick zurück, aber auch ein bisschen nach vorne werfen. Diesmal schauen wir ein wenig in die Geschichte. Volkshochschulen gibt es in Deutschland schon deutlich länger als 100 Jahre, aber in der Weimarer Reichsverfassung von 1919 wurde dann die Förderung des Bildungswesens und auch der Volkshochschulen dezidiert festgeschrieben. Und in der Folgezeit entstanden dann viele Volkshochschulen in Deutschland. Das war gewissermaßen die erste Gründungswelle. Und es gab noch eine zweite, das war dann nach dem Zweiten Weltkrieg und deshalb haben im letzten Jahr zahlreiche Volkshochschulen ihr 75-jähriges Bestehen gefeiert. Um da mal ein bisschen genauer hinzuschauen, begrüße ich jetzt einen Gast in dieser Podcast-Folge, der sich da richtig gut auskennt. Ich freue mich, dass Professor Dr. Josef Schrader, der wissenschaftliche Direktor des DIE, des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung, Zeit für uns hat. Hallo Herr Schrader.
Guten Morgen Herr Stein.
Herr Schrader, man kann doch wohl sagen, Volkshochschulen gehören zu Deutschland. Ist denn die Institution Volkshochschule ein typisch deutsches Phänomen?
Nein, das ist kein typisch deutsches Phänomen. Es gibt es in verschiedenen europäischen Ländern, etwas früher als in Deutschland, auch schon in den skandinavischen Ländern, insbesondere in Dänemark gibt es vergleichbare Weiterbildungseinrichtungen, die sozusagen als öffentliche Anbieter sich verstehen und sich an alle Erwachsenen wenden. Von daher ist das, wenn man so will, keine deutsche Erfindung. Aber mit der Weimarer Reichsverfassung hat es in Deutschland dann zum ersten Mal eine verfassungsrechtliche Verankerung des Volksbildungswesens, hieß es damals, und auch der Volkshochschulen gegeben. Und das hat zu einem deutlichen Institutionalisierungsschub von Volkshochschulen auch hier seinerzeit in der Weimarer Republik geführt und inzwischen sind Volkshochschulen ein fester Bestandteil des Weiterbildungssystems, vor allen Dingen des öffentlich anerkannten Weiterbildungssystems in der Bundesrepublik, in den Bundesländern und über eine spezifische Einrichtung des Deutschen Volkshochschulverbandes, Deutscher Volkshochschulverband international, wird die Volkshochschulidee inzwischen auch stärker weltweit sozusagen beworben, exportiert und Ländern in unterschiedlichen Stadien ihrer Entwicklung werden dabei beraten, ähnliche Strukturen für Weiterbildung aufzubauen.
Mhm. Welche Rolle haben denn Volkshochschulen, wenn man das überhaupt sagen kann, so beim Aufbau eines demokratischen Staates wie Deutschland, so wie wir ihn heute kennen, gespielt?
Ja, zunächst mal muss man, und daran haben Sie auch schon erinnert, sich in Erinnerung rufen, dass zunächst mal die Volkshochschulen, wenn man so will, Kinder der Demokratie sind, also mit der Weimarer Reichsverfassung selbst sozusagen institutionell verankert geworden sind, aber natürlich im Wissen darum, dass es öffentliche Einrichtungen auch für Erwachsene braucht, um demokratische Gesellschaften zu integrieren, aufzubauen und weiterzuentwickeln. Und diesen, wenn man so will, Auftrag haben sich Volkshochschulen von Beginn an gestellt, auch schon in der Zeit des Kaiserreichs, aber dann natürlich verstärkt in der Weimarer Republik mit ihren Angeboten, ein Beitrag auch zur Demokratieentwicklung, zur Integration von Menschen, einen Ort der öffentlichen Verständigung zu schaffen. Natürlich gibt es auch, wenn man jetzt auf die Zeit des Faschismus schaut, eine Reihe von Volkshochschulen, die sich durchaus auch nationalsozialistischem Gedankengut seinerzeit genähert haben. Aber das sind wirklich historisch Ausnahmen. Volkshochschulen sind, wenn man so will, Kinder der Demokratie und fühlen sich der Demokratie verpflichtet. Sie leisten nachweislich auch einen Beitrag zur gesellschaftlichen Integration und damit zur Demokratieentwicklung. Wir haben zum Beispiel in Studien mal zeigen können, dass der Ausbau des Angebots und der Beteiligung an Volkshochschulkursen etwa Wahlbeteiligung fördert, was ja sozusagen eine privilegierte Form der demokratischen Teilhabe ist. Und nicht zuletzt sind sie selbst auch demokratisch organisierte Einrichtungen, indem sie versuchen, zum Beispiel Teilnehmerinnen und Teilnehmer oder Kursleiterinnen und Kursleiter in ihre Selbstverwaltung, in ihre Programmentwicklung einzubeziehen. Mhm. Das unterscheidet sie dann deutlich etwa von kommerziellen Anbietern.
Mhm. Nun ist es ja so, dass nicht nur Volkshochschulen 2022 ein Jubiläum feiern, sondern auch viele Landesverbände blicken in diesem Jahr auf ihre Gründung vor 75 Jahren zurück. War denn die Schaffung oder die Entstehung von Landesverbänden, von Volkshochschullandesverbänden eine logische Konsequenz? Jetzt auch dadurch, dass es einen föderalen Staat gab oder dass der entstanden ist und die Zuständigkeit der Länder für Bildungsfragen oder sieht man darin eher eine Weiterentwicklung und eine neue Qualität von Volkshochschule und von Volkshochschularbeit?
Also zunächst, und das schon in der Weimarer Republik und dann in der Bundesrepublik nochmal verstärkt, ist in der Tat, wenn man so will, die Gründung von Landesverbänden Ausdruck der föderalen Struktur des Bildungssystems, wie das für Deutschland typisch ist, für andere vergleichbare Staaten nicht. Und von daher haben sich die Landesverbände der Volkshochschulen natürlich immer, wenn man so will, an die für sie zuständigen gesetzgebenden Instanzen, und das sind dann eben die Landesparlamente, gewandt. Gleichzeitig spielen die Landesverbände natürlich auch eine sehr, sehr große Rolle bei der Weiterentwicklung des Volkshochschulangebots, bei dem Lobbyismus, wenn man so will, bei der öffentlichen Stellungnahme, beim Werben, bei der politischen Beratung für die Volkshochschulen. Und sie unterstützen einzelne Volkshochschulen in Aufgaben, die sie als einzelne Volkshochschulen gegebenenfalls nicht leisten können, etwa aktuell vor allen Dingen bei der Unterstützung der Nutzung digitaler Medien für Lern- und Lernprozesse oder in der Qualifizierung von Kursleiterinnen und Kursleitern. Von daher tragen sie, wenn man so will, zur Institutionalisierung der Volkshochschulen, der Volkshochschulbewegung. Ursprünglich war das eher eine Bewegung als eine öffentliche Veranstaltung. Heute massiv bei und sind, wenn man so will, unverzichtbarer Bestandteil der institutionellen Struktur der öffentlichen Erwachsenenbildung, aber auch der Volkshochschulen. Und tragen nicht zuletzt als Landesverbände ja auch den Deutschen Volkshochschulverband.
Ja, wenn wir schon bei heute sind, welche Rolle, wenn man das beschreiben kann, spielt denn Volkshochschule heute? Wenn man sich so die Bedrohung von Demokratie anschaut, die zunehmend unter Druck zu geraten scheint. Ja. Es gibt ja eine Art von gesellschaftlicher Spaltung auch zu beobachten. Welche Rolle spielen Volkshochschulen da?
Also zunächst mal sind die Volkshochschulen und die Verbände sicher, wenn man so will, die größten im Sinne von, was Beteiligung und Angebote anbelangt, umfangreichsten Weiterbildungsanbieter in der Bundesrepublik Deutschland. Und sie sind auch die bekanntesten Einrichtungen, und sie repräsentieren, wenn man so will, damit in gewisser Weise auch diesen Gedanken, dass es Institutionen braucht, die lebenslanges Lernen für alle bereitstellen und etwa nicht nur für Beschäftigte in Betrieben oder für eine zahlungskräftige Kundschaft, die sich auch private Weiterbildung leisten kann. Und das ist an sich schon mal sozusagen ein wichtiges Signal in die Öffentlichkeit hinein, dass es solche Institutionen gibt, die, wenn man so will, den Gedanken des lebenslangen Lernens Erwachsener für alle Erwachsenen tatsächlich repräsentieren. In der aktuellen Situation und historisch immer schon bieten insbesondere Volkshochschulen einen Ort, der jedenfalls dem Anspruch nach offen ist für alle Menschen, unabhängig von religiösen oder politischen Überzeugungen, von sozialer Erlage. Sie erreichen nicht alle in gleicher Weise, aber das ist der Anspruch, den sie erheben, und gehen zum Teil ja auch gezielt auf benachteiligte Zielgruppen ein oder widmen sich heute insbesondere auch der mehr als andere Weiterbildungsanbieter der Integration von Zuwanderern in die bundesdeutsche Gesellschaft. Und von daher haben sie eine ganz wichtige Rolle beim Aufbau, bei der Pflege und bei der Weiterentwicklung von Demokratie und bei der Integration von Menschen in die Gesellschaft. Sie sind sozusagen einer der wenigen Orte, an denen in Deutschland, wenn man so will, alle Erwachsenen, unabhängig jetzt von ihrer sozialen Zugehörigkeit, zusammenkommen können. Jedenfalls dem Anspruch nach. Sie hatten ja auf gesellschaftliche Spaltung sozusagen hingewiesen. Das kann man in der Tat beobachten. Stärkere Abgrenzung von Milieus und sozialen Gruppen. Und von daher ist es sehr wichtig, dass es Einrichtungen gibt, wie die Volkshochschulen, die dem Anspruch nach jedenfalls gerade diese Begrenzung zu überwinden versuchen.
Wenn man jetzt nochmal auf die Landesverbände und auch den Bundesverband der Volkshochschulen schaut, Sie haben es vorhin schon kurz angesprochen, welche Rolle spielt deren Existenz jetzt wieder für die Volkshochschulen selbst? Also wie wirkt sich das aus, dass es eben Landesverbände, dass es einen Bundesverband gibt? Wie wirkt sich das auf die einzelnen Volkshochschulen in den Orten, in den Städten, in den Gemeinden aus?
Also zunächst mal ist der große Vorteil der Volkshochschulen im Vergleich auch zu anderen öffentlich geförderten Weiterbildungsanbietern der, dass es solche Landesverbände im Bundesverband gibt, die sich in der Tat sozusagen auch in der Öffentlichkeit und in der bildungspolitischen Diskussion engagieren können und zwar mit Nachdruck engagieren können, weil sie häufig auch sehr gute Kontakte haben in die Parlamente hinein, zu politischen Parteien hinein, zu Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitikern hin. Das kann man nicht zuletzt am letzten Koalitionsvertrag sehen, wo Volkshochschulen zum Beispiel explizit angesprochen werden als eine Institution, die durch Unterstützung beim Aufbau digitaler Lernangebote besondere Beachtung finden soll. Das ist so nicht umgesetzt worden. Das hat spezifische zeitgeschichtliche aktuelle Gründe, finanzielle Gründe. Aber es ist schon mal ein Hinweis darauf, dass sich diese prominente Lobbyarbeit der Volkshochschulen tatsächlich auszahlt für die Wahrnehmung der Volkshochschulen und letztlich auch für politische Bereitschaften, sich in diesem Bereich zu organisieren. Das ist etwas, was einzelne Volkshochschulen natürlich gar nicht leisten können. Etwa mit der Unterstützung von digitalen Lernplattformen, eines Portals ichwilllernen.de, das sich insbesondere an Menschen mit geringen schriftsprachlichen Kompetenzen wendet, haben die Volkshochschulen auch Strukturen schaffen können, die von einzelnen Volkshochschulen dann wiederum genutzt werden können. Denn die meisten Volkshochschulen, etwa 900 in Deutschland insgesamt, sind ja kleine Einrichtungen, die gar nicht in der Lage wären, jetzt digitale Infrastrukturen, Endgeräte, Server, Medien sozusagen für Kursleitende und Teilnehmende in großer Zahl bereitzustellen. Das braucht die Unterstützung von zentralen Organisationen und das leisten die Landesverbände und vor allen Dingen auch der Deutsche Volkshochschulverband. Und nicht zuletzt, wie schon angesprochen, spielen die Verbände eine große Rolle bei der Entwicklung von Angeboten zur Qualifizierung der Kursleiterinnen und Kursleiter. Auch hier sind einzelne Einrichtungen vor Ort häufig überfordert, weil sie nicht über die entsprechenden personellen und finanziellen Mittel verfügen, um zum Beispiel regelmäßig und verlässlich Fortbildungsangebote platzieren zu können.
Dann lassen Sie uns doch kurz auch mal über Ihr Institut sprechen. 10 Jahre nach den Landesverbänden wurde die pädagogische Arbeitsstelle des Deutschen Volkshochschulverbandes gegründet, so hieß das. Und dann daraus ist dann später das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung, kurz DIE, entstanden. Was genau macht das DIE, wenn man Richtung VHS, wenn man Richtung Volkshochschulen schaut?
Ja. Also wir sind in der Tat etwas jünger, das sagen Sie zu Recht, als die Landesverbände der Volkshochschulen. Die pädagogische Arbeitsstelle des Deutschen Volkshochschulverbandes ist 1957 gegründet worden. Wir haben also gerade, wenn man so will, unseren 65. Geburtstag feiern können. Ursprünglich als eine Einrichtung, die sich ausdrücklich und ausschließlich an Volkshochschulen gewandt hat, die Volkshochschularbeit koordinieren sollte, unterstützen sollte, begleiten und beraten sollte, auch Fortbildungsangebote, aber auch didaktische Materialien entwickelt sollte, die in den individuellen Einrichtungen der Volkshochschulen dann tatsächlich auch genutzt werden konnten. Das war, wenn man so will, der Gründungsauftrag der pädagogischen Arbeitsstelle des Deutschen Volkshochschulverbandes, den sie auch über Jahrzehnte sozusagen erfüllt hat. Das Institut hat sich dann in den 90er Jahren vom Deutschen Volkshochschulverband gelöst und ist Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft geworden. Das ist eine außeruniversitäre Gemeinschaft von Forschungs-, Entwicklungs- und Infrastruktureinrichtungen, die alle sozusagen gemeinsam haben, dass sie auf der einen Seite Forschung betreiben und auf der anderen Seite aber auch Politik und Praxis begleiten sollen. Von daher ist mit diesem Eintritt in die Leibniz-Gemeinschaft in den 90er Jahren die enge Anbindung an die Volkshochschulen nicht mehr so intensiv, wie sie in der Gründungsphase gewesen ist. Trotzdem gibt es immer noch eine sehr, sehr enge und sehr privilegierte Zusammenarbeit auch des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung mit den Landesverbänden, mit einzelnen Volkshochschulen und natürlich auch in besonderer Weise mit dem Deutschen Volkshochschulverband. Wir haben wechselseitige Mitgliedschaften in Gremien. Wir arbeiten in Projekten zusammen, etwa zum Aufbau einer nationalen Bildungsplattform oder im Bereich der Integrations- und Alphabetisierungs- und Grundbildungskurse. Wir bieten selber als DIE auch eine Plattform an, ein Portal WBWeb, das Lehrkräfte, Kursleiterinnen, Dozentinnen und Dozenten in der Erwachsenenbildung nutzen können, um sich fortzubilden, um sich Informationen zu beschaffen, um sich zu vernetzen mit anderen Lehrkräften in diesem Bereich. Mit dem Landesverband der Volkshochschulen etwa arbeiten wir eng zusammen im Bereich der erwachsenenpädagogischen Qualifizierung. Das sind sozusagen die dort entwickelten und durchgeführten Fortbildungsangebote für Kursleiterinnen und Kursleiter. Von daher gibt es nach wie vor eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit in verschiedenen Feldern, in der Bildungsberichterstattung. Wir machen etwa für den Deutschen Volkshochschulverband auch die sogenannte Volkshochschulstatistik, die jährlich informiert über Angebote, Beteiligung, Finanzierungsstrukturen und deren wichtiges Instrument ist für die bildungspolitische Debatte, aber auch zur Orientierung der einzelnen Volkshochschulen. Von daher ist die Zusammenarbeit nach wie vor sehr, sehr eng, sehr produktiv, von wechselseitiger Wertschätzung geprägt, auch wenn wir sozusagen als ein außeruniversitäres Forschungsinstitut uns inzwischen zuständig fühlen und uns auch beschäftigen mit dem Gesamtbereich der Weiterbildung bis in die betriebliche Weiterbildung hinein, haben wir nach wie vor ein ganz starkes Standbein in der öffentlich anerkannten Weiterbildung und die wird insbesondere über Volkshochschulen repräsentiert.
Gibt es ein besonderes Verhältnis zwischen dem Deutschen Institut für Erwachsenenbildung und dem Landesverband der Volkshochschulen von NRW? Schließlich sitzen Sie beide ja im selben Bundesland.
Ja, also diese Nähe, die räumliche Nähe schafft auch sozusagen soziale Nähe. Wir haben im Grunde mit allen Landesverbänden in der Bundesrepublik Kontakte, mehr oder weniger intensiv, aber zum Landesverband hier in Nordrhein-Westfalen waren sie und sind sie immer noch besonders intensiv. Das hat natürlich mit der räumlichen Nähe in Anführungszeichen zu tun und mit den vielfältigen Kooperationsbeziehungen auf unterschiedlichen Ebenen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beim Landesverband, von der Leitung dort zur Leitung im DIE bis zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf den verschiedenen Ebenen. Und das reicht auch hin bis zu einzelnen Volkshochschulen, die zum Beispiel bei uns in einem Dialognetzwerk mitarbeiten, wo wir regelmäßig mit Weiterbildungseinrichtungen aktuelle Herausforderungen in der Praxis versuchen zu identifizieren, zu überlegen, was können wissenschaftliche Institute zu deren Bewältigung beitragen und wie können wir eng zusammenarbeiten, sodass was wir etwa an Angeboten für Fortbildung präsentieren können, dann auch breit in der Praxis genutzt werden kann. Und in der Tat, das ist in Nordrhein-Westfalen mit dem Landesverband der Volkshochschulen von Nordrhein-Westfalen eine besonders enge Zusammenarbeit.
Wo sehen Sie denn die Aufgaben, vielleicht ganz am Schluss noch, des Landesverbandes der Volkshochschulen von NRW so in den nächsten Jahren? Was würden Sie sagen?
Der Landesverband hat ja mit anderen Akteuren gemeinsam eine wichtige Aufgabe aus meiner Sicht schon bewältigt, indem, und wenn man so will, vor den Einschränkungen der öffentlichen Finanzierung, mit denen wir alle jetzt konfrontiert werden, es gelungen ist, das Weiterbildungsgesetz in Nordrhein-Westfalen zu modernisieren und die öffentlich anerkannte Weiterbildung inklusive der Volkshochschulen auf sichere finanzielle Grundlagen zu stellen. Das war schon mal ein wichtiger Erfolg, eine wichtige Aufgabe. Ich denke, in den nächsten Jahren wird es noch verstärkt darauf ankommen, in der bildungspolitischen Debatte auf die Notwendigkeit der Begleitung, der Unterstützung der öffentlich anerkannten Weiterbildung aufmerksam zu machen. Es ist, glaube ich, nicht gewagt, wenn man so will, die Hypothese zu formulieren, dass die Auseinandersetzung öffentlicher Mittel schärfer werden wird. Und deswegen wird es wichtig sein, sich in dieser bildungspolitischen Landschaft in der Auseinandersetzung um die Vergabe von Mitteln auch zu Wort zu melden. Da bin ich sicher, dass der Landesverband wie andere Landesverbände das tun werden. Meine Empfehlung in Anführungszeichen ist dabei immer die, dass man, wenn man in diese bildungspolitischen Auseinandersetzungen geht, und das müssen wir alle, dass man verweist, wenn man so will, nicht nur auf den Bedarf und auf die Traditionen und auf das Selbstverständnis der Volkshochschulen, sondern dass man aufmerksam macht auf das, was Volkshochschulen schon heute tatsächlich leisten für Demokratiebildung, für gesellschaftliche Integration, für Vermittlung sprachlicher Kompetenzen, für gesundheitliche Prävention, dass man sozusagen zeigt, dass die Volkshochschularbeit Wirkung hat, die der Gesellschaft und den Individuen insgesamt zugutekommen. Ich vermute, dass es hilfreich sein wird, mit solchen Argumenten in die bildungspolitischen Debatten der kommenden Jahre hineinzugehen. Ansonsten sind die Volkshochschulen insgesamt ja sehr, sehr gut aufgestellt. Sie haben sich in ihrer 100-jährigen Geschichte als sehr lernfähig, sehr wandlungsfähig erwiesen und werden das auch in Zukunft tun. Ich bin sicher, dass es auch in 100 Jahren noch Volkshochschulen geben wird, weil das lebenslange Lernen einfach Institutionen braucht, die diese Grundidee repräsentieren. Das entbindet uns alle aber nicht von der Aufgabe, immer wieder darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig Erwachsenenbildung, wie wichtig Volkshochschulen in der Erwachsenenbildung sind, weil die bildungspolitische Debatte immer Gefahr läuft, dass sie auf Schule oder frühe Bildung begrenzt wird und die Erwachsenenbildung sozusagen ein bisschen abgeschattet bleibt. Und da werden sich die Landesverbände engagieren und engagieren müssen in den kommenden Jahren. Und ich bin sehr sicher, dass sie das tun werden und dass sie das auch erfolgreich tun werden.
Professor Dr. Josef Schrader, wissenschaftlicher Direktor des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Stein.
Das war die zweite Folge des Podcasts des Landesverbandes der Volkshochschulen von NRW mit einem intensiven Blick in die Geschichte der Volkshochschulen in Nordrhein-Westfalen. In der nächsten Folge schauen wir uns dann das Weiterbildungsgesetz etwas näher an und wollen dann auch mal ein bisschen versuchen, hinter die Kulissen der Entstehung dieses Gesetzes zu kommen. Sind Sie wieder mit dabei? Ich würde mich sehr freuen. Sie finden die dritte Folge genau dort, wo Sie auch diese gefunden haben. Das war's. Mein Name ist Michael Stein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Wir hören uns.